Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind angelangt bei der Folge 184 und ich begrüße wie immer die zwei anderen. Sorry, das klingt jetzt so abwertend. Die zwei anderen. Hi Anne.
Hallo Daniel.
Und hallo Vincent.
Hallo Daniel.
Erstmal die wichtige Frage vorab. Habt ihr die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, beziehungsweise habt ihr euch irgendwie überfressen oder waren die Gespräche mit der Verwandtschaft am Essenstisch in Ordnung oder habt ihr da irreparable Schäden getragen?
Ich lebe noch, ich bin voll und ich kann mich nicht beklagen.
Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich kein Messi-Trikot geschenkt bekommen habe.
Ja, genau. Es müssen wahrscheinlich ein paar stark sein, die unter anderem Messi-Trikot bekommen haben. Aber es gibt ja nur andere Geschenke. Für ein paar Spieler oder für ein paar Absolventen des Colleges, muss man sozusagen, gab es ja vor Weihnachten ein kleines Geschenk beziehungsweise den Draft, wo sie ausgewählt werden konnten, natürlich der Reihe nach. Ich bin sicher, wenn ihr die MLS verfolgt oder auch eine der anderen großen Ligen in den USA, dann ist euch der Begriff Draft bekannt. Und zwar fand vor ungefähr 10 Tagen, je nachdem wann die Folge rauskommt, sind es wahrscheinlich 2 Wochen, der MLS Superdraft statt. Vincent, möchtest du mal kurz davon erzählen?
Genau. Auch wenn der MLS sehr irrelevant ist, dazu könnt ihr gerne mal die Folge vor einem Jahr anhören. Da haben wir ausführlicher über den Draft und die Sinnlosigkeit in der MLS geredet in unserer Folge. Macht ja einfach wenig Sinn, weil ja pro Saison, sagen wir mal, vielleicht 2 bis 3 Spiele regelmäßig spielen und der Rest und dann vielleicht nochmal so eine Handvoll sporadisch eingesetzt werden und der Rest sieht man nie wieder. Genau, der Draft war jetzt schon im Dezember und somit genau so circa einen Monat früher wie die ganzen Jahre zuvor. Auch noch eine andere Sache ist früher rausgekommen, da werden wir noch später drüber reden. Und ich war ziemlich überrascht, auch wenn er ziemlich sinnlos ist, ich bereite mich immer gern ein bisschen vor oder informiere mich über die Spieler, die da drin sind. Konnte ich jetzt alles nichts machen. Ich habe es irgendwie voll verpeilt. Keine Ahnung. Interessiert eigentlich eh keinen. Es gab wieder einige Spieler, keine deutschen Spieler diesmal. Seit sehr langer Zeit eigentlich, dass keine deutschen Spieler mehr im Draft waren. Und ich lese jetzt einfach mal so die Top 5 vor. Mal schauen, ob es da irgendeiner schafft letztendlich. Auf der 1 war Tyrese Spicer, der von Toronto gepickt wurde. Auf der 2 ist Wayne Frederick, den haben die Rapids geholt. Auf 3 Logan Farrington von Dallas geholt. Auf der 4 Kimani Stewart Baines, auch von den Rapids geholt. Und dann auf der 5 noch Nate Jones, den sich Austin geschnappt hat. Mal gucken, ob man einen dieser Namen öfters hört. Für mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Ich überlege gerade, wie viele Spieler aus dem letzten Draft haben denn wirklich regelmäßig gespielt? Was mir aber dieses Jahr aufgefallen ist, es gibt da einen Unterschied zum letzten Jahr. Im letzten Jahr und auch in den Jahren davor hast du eine Entwicklung gesehen, dass A, natürlich die Spieler immer jünger wurden. Also die meisten waren da erst 18 oder 19 Jahre und sind über den Generation Adidas, also über dieses Programm, dann in den Draft gegangen und von dort aus dann gedraftet worden. Das war dieses Jahr in den Top 10, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr der Fall. Oder es war nur ein einziger Spieler, der über dieses Programm mit gedraftet wurde.
Genau,
ansonsten
einer.
Waren, ich glaube, Pick 1 ist schon 24 oder so, also schon recht alt eigentlich. Aber was aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Spieler schon längst eigentlich aus Akademien von MLS-Teams kommen und viele von denen haben schon in der MLS Next Pro für andere Teams gespielt. Sagt mir ehrlich gesagt aber auch, dass für diese Spieler, selbst wenn sie in der MLS Next Pro spielen, es oftmals irgendwie gar nicht so viel Hoffnung gibt, dass sie wirklich mal aktiv für das Team, in dessen Akademie sie sind, dann wirklich spielen, sondern dass es da vielleicht 1, 2 Spieler schaffen, kennt man ja auch aus anderen Ligen, und der Rest dann halt irgendwann in den Colleges doch zwar noch weiterspielt am College selbst und dann da noch in der Akademie, aber danach dann sozusagen die Fußballkarriere endet und hat ein paar jetzt noch versucht haben, über den Draft reinzukommen. Aber also so richtig viel Erzeugnis scheint in meinen Augen die MLS Next Pro zurzeit auch noch nicht zu bringen.
Ja, vielleicht müssen wir auch einfach abwarten, ein paar Jahre, bis die wirklich mal aktiv Fuß gefasst hat. Ich meine, wir kommen ein bisschen gleich nochmal zur MLS Next Pro zu sprechen. Und was mir, ich will nicht sagen, aufgefallen ist, beziehungsweise wenn ich so die ganzen, oder als ich die ganzen Teams durchgegangen bin beim Draft, es hat, und die MLS hat so Draft-Noten vergeben. Ich meine, das kennt man ja auch, je nachdem, was du pickst und so weiter. Es gab ein Team, was ein, oder viele Teams, wo natürlich ein A bekommen haben. Eins davon hat, glaube ich, mit die meisten Spieler 600 Zahl verpflichtet. Und ein Team hat gar nichts gedraftet. Das eine mit den 6 Spielern ist Real Salt Lake. Vielleicht kann es da Michi mehr dazu erzählen in der kommenden Folge, wie er das so einschätzt, wenn er es verfolgt hat. Und die Refs haben keinen Spieler verpflichtet. Ansonsten gab es viel, ja.
Was ja auch gar keinen Sinn ergibt. Warum draftet man als Real Salt Lake, die eine sehr, sehr gute eigene Akademie haben, warum sollte man 6 Spieler draften? Dass man vielleicht mal 1 oder 2 Spieler sich im Draft holt, okay. Mit denen kannst du dann arbeiten, die füllen vielleicht noch Lücken auf, die du zurzeit mit deinen Jahrgängen nicht besetzen kannst. Aber 6 Spieler, was, also, das klingt ja sehr, sehr abenteuerlich.
Vielleicht haben sie ja gerade sehr viele Lücken, die nachkommen und haben ein bisschen vorgesorgt.
Nee, nicht bei Real Salt Lake, da sehe ich andere Teams.
Ja, an sich schon, aber irgendeinen Plan wird es schon haben. Oder die haben einfach für die zweite Mannschaft mehr Qualität gewollt. Weil im Endeffekt wissen das auch die Teams, dass wenn sie Spieler holen, dass die eher für die zweite angeplant sind, wie für die erste. Und wenn sie sehr gut sind, dann kommen sie halt in der ersten zum Einsatz. Irgendwie so. Ja, ich fand es auch sehr komisch, weil ich habe denselben Gedanken wie du, wieso die das machen. Aber ich denke mal, es wird irgendwie schon seinen Grund haben. Was ich ganz witzig finde, ist ja, dass Philly gedraftet haben. Ich glaube, die haben das sonst immer nie gedraftet. Und dass die Refs diesmal gar nichts gemacht haben, obwohl die noch extra so ein Draft-Erinnerungspost rausgehauen haben, so von dem letzten Draft, und welche Spieler sie da alle geholt haben, wer Legende wurde und so. Und dann kommen die da mit keinem Spieler raus. Auch interessant.
Das kann man sich aber vielleicht erklären, dass sie vielleicht einen speziellen Spieler unbedingt haben wollten. Der war vorher aber schon weg.
Ja.
Und dann sagen sie sich, okay, wir brauchten diesen einen Spieler, alle anderen brauchen wir nicht. Weil auch die Refs haben ja eine ziemlich gut funktionierende Akademie. Da holen sie sich auch regelmäßig Spieler hoch.
Oh, ja.
Also ärgerst du dich halt nicht mit den Draft-Spielern rum, sondern nimmst halt deine eigenen.
Ja.
Zumal ein paar Spieler, wie du gerade ja schon gesagt hast, sind ja aus den Akademien von den ganzen Teams. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wo ich mein Dingens offen habe. Ich sehe es gerade leider nicht mehr mit den Draft-Noten.
Bei den Red Bulls zum Beispiel weiß ich, die haben sich sogar extra hochgepickt. Also die haben wieder, so wie im letzten Jahr schon, ein bisschen Geld in die Hand genommen, um einen früheren Platz zu bekommen. Und haben sich dann einen Spieler geholt und danach haben sie, glaube ich, keinen weiteren Spieler gedraftet. Mal sehen, ob sie, wie weit sie mit ihm dann arbeiten werden.
Nee.
Von der Position her war das durchaus schon schlüssig, dass sie ihn nehmen. Und dann, ja, zeigt am Ende das Talent oder ob er ins Team passt, ob er die Lücke füllt, die er füllen soll und dann zum Einsatz kommt. Der im letzten Jahr ist ja das ein oder andere Mal zum Einsatz gekommen, hat aber bis dato noch nicht so 100%ig überzeugt. Mal abwarten, wie das jetzt wird. Und das, also das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, dass du im Draft halt wirklich ganz speziell dir noch wirklich die Position rausholst, die du brauchst.
Mhm.
Und dann eben lieber auch verzichtest und halt weniger Spieler nimmst. Bei 6 Spielern von Real Salt Lake, ich weiß nicht.
Die Rapids haben übrigens auch 6, aber da ist es, glaube ich, eher verständlicher, dass sie ein paar mehr Spielern die Chance geben, Spieler zu werden. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden als diese Saison.
Bei Kansas ist halt immer so, also die haben jetzt in den ersten 3 Runden 3 Spieler gepickt, aber bis auf ein paar Kurzeinsätze spielen die auch hauptsächlich nur in der zweiten Mannschaft, also davor Championship, jetzt halt in MLS Next Pro. Und ich denke mal, dass es bei Kansas auch mehr so gezielt zweite Mannschaft verstärken ist und jetzt nicht so auf die erste Mannschaft speziell. Also von dem her ist jetzt bei uns jetzt persönlich auch nichts Besonderes passiert. Ja.
Ich glaube, ich überlege gerade, wann ist der nächste Expansion Draft? Dass man das vielleicht einfach als Strategie nimmt. Du packst dir solche Spieler in den Kader, die musst du dann nicht schützen, weil du willst ja eh eigentlich wieder loswerden. Und hast dafür mehr Potenzial, wichtige Spieler zu schützen. Die sind dann sozusagen nur Fischfutter.
Ja, nächste Saison oder 25 kommt doch San Diego.
Ja, ich sehe da eine Strategie hinter, Real Salt Lake.
und Rapids.
Ja, schauen wir mal. Auch mal sehen, welcher Spieler natürlich seine Erfolge in der MLS feiern wird. Ich meine, in der Vergangenheit waren es immer ein, zwei Spieler oder ein paar mehr, die sich durchgesetzt haben, die den Sprung in den Kader geschafft haben und auch heute Nationalspieler sind. Julian Kressel, eines der Beispiele, hat er erst kürzlich seinen zweiten Erfolg gefeiert mit dem MLS Cup und war ja 2017 Rookie of the Year. Aber habt ihr noch was zu dem MLS Super Draft?
Nö.
Nein.
Okay. Reden wir mal kurz über die Transfers. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor wir eine Pause machen. Vincent, möchtest du ein paar Transfers berichten? Ja.
Transfers. Ja, fangen wir auch mal gleich mit dem Größten an, der die meisten Schlagzeilen leider gemacht hat. Miami hat zugeschlagen und hat sich einen weiteren
Tom
Teil...
Barlow geholt.
Ja, fertig. Gut, weiter. Nächster. So. Nee, sie haben sich Klein Barcelona weiterhin aufgebaut und haben sich Luis Suarez gegönnt. Der kommt von... Oh, wo hat er davor gespielt? Bei Grêmio, bei Brasilien, da davor in Uruguay. Also, ja, kommt von Südamerika jetzt in die MLS, wird jetzt, glaube ich, nächstes Jahr im Februar 37. Also von dem her schon ein sehr stolzes, hohes Alter. Ob das sein muss, keine Ahnung. Ich glaube, wir drei sind alle nicht begeistert von dem Transfer, weil es halt wieder dieses, ja, es ist ein Messi-Spieler so, er wurde geholt, weil er mit Messi gespielt hat und dann wird halt wieder alles damit zugekleistert. Auf der MLS-Seite, wenn der mal ein Türchen macht und Messi schön die Vorlage macht und was weiß ich, was auch immer da passieren wird oder auch nicht. Mal schauen, was der überhaupt noch leisten kann mit 37 Jahren, weil ich bin der Meinung, dass vor allem, er war ja vereinslos und davor in Uruguay, dass das schon qualitativ sehr viel schlechter ist. Jetzt in Brasilien hat er sehr viele Tore gemacht. Ich glaube, der war sogar Top 5 in der Torjägerliste. War noch sehr gut unterwegs und die brasilianische Liga hat schon ein gewisses Niveau. Ich würde die MLS vielleicht noch leicht über die brasilianische setzen, aber die Diskussion ist unnötig. Von dem her, ja, bin gespannt, was er noch leisten kann in dem Alter. Oder ob er so ein Higuain 2.0 wird, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann.
Was ich mich ehrlich gesagt frage, ist, wie finanziert Miami ihn? Also, wie viel soll er verdienen? Das ist ja... Ja, normalerweise verkünden Teams dann eben auch immer die ganzen Transfersummen, die da eine Rolle mitspielen. Bei Luis Suarez haben sie es nicht gemacht. Und aktuell haben sie ja schon drei DPs und einen Young DP. Das heißt, sie haben keinen Slot mehr frei. Das heißt, er muss weniger verdienen, als ein DP es darf. Ich bin sehr gespannt. Die MLS wird, also nicht die MLS, sondern die Spielergewerkschaft wird ja im Frühjahr, denke ich, wieder die Verdienste veröffentlichen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was Suarez dann da am Ende tatsächlich verdient und wie Miami da wieder rumtrickst, damit sie sich ihn holen konnten. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Aktuell hat tatsächlich Miami die beste Wettquote auf den Gesamtsieg für die MLS.
Ja, gut, 100. Aber das ist ja auch klar.
Ja.
Da tippen jetzt oder da wetten jetzt ultra viele Messi-Fans und Suarez-Fans. Das sind halt alles Leute, die gar kein Gefühl für diese Liga haben und wie diese Liga funktioniert. War Miami in den Playoffs? Nein.
Ich kann jeden hier draußen beruhigen, der irgendwie Angst oder Sorge hat, dass Inter Miami irgendwie gewinnen könnte. Ich meine, sie werden die Playoffs erreichen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber weiter weiß ich nicht. Ich meine, keiner von denen kennt Playoffs. Dann dieses Hin- und Herreißen ist natürlich auch nochmal was. Und dann reicht dir eine Niederlage in einem Spiel und du bist raus. Von daher.
Ja, und vor allem, was Miami ja bisher noch nicht gemacht hat, sich eine Verteidigung zu besorgen. Also, was hilft's dir, wenn du vorne die ganzen Buden zwar machst, aber hinten auch immer die dümmsten Tore überhaupt kassierst?
Offensive Games, Defense Championship.
Alba und der Kalender, die regeln das hinten. Ein Abwehrspieler, ein Torwart reicht vollkommen, Anne. Das ist die neue Fußballtaktik. Kennst du das noch nicht?
Ja, okay.
Mann, informier dich doch mal.
Okay, ich gehe mal nachlesen schnell. Können wir kurz Pause machen?
Ja, ist ein gutes Stichwort. Gut, aber es ist nur ein Transfer.
Ja, der Rest kommt danach.
Die weiteren Folgen aber gleich nach einem kurzen Päuschen. Wir sind wieder aus unserem Päuschen zurück hier bei unserem MLS-Podcast. Wir haben gerade über einen der vielen Transfers gesprochen, die bekannt gegeben wurden. Ich übergebe einfach wieder an Vincent, dann kann er uns und euch natürlich von allen weiteren Transfers berichten.
Es gab noch eine weitere große Nummer, die in die MLS gewechselt ist, vor allem aus Bundesliga-Sicht, nämlich Emil Forsberg, der von RB Leipzig zu RB New York wechselt. Uhu.
Was soll der Unterton hier?
Tja. Sorry, Are, du hörst es wirklich nicht gern, aber es ist einfach ein Firmenwechsel.
Nee, es ist schon was anderes. Und endlich geht es auch mal in diese Richtung, weil sonst ist es halt immer so gewesen, dass, also es gab, würde ich behaupten, in den letzten Jahren von den New York Red Bulls jetzt nicht so viele Abgaben nach Leipzig oder nach Salzburg. Das kannst du an einer Hand alles abzählen. Und umgedreht auch sehr, sehr wenige. Also ich fand jetzt da den Austausch nicht so hoch. Von daher finde ich tatsächlich diesen Transfer sehr interessant und auch positiv, weil durchaus ein sehr wichtiger Spieler für Leipzig, man hat es ja zuletzt auch in der Champions League gesehen, da hat er nochmal getroffen, jetzt mal nach New York kommt und dort dann eine wichtige Position übernehmen wird. Also ich persönlich finde es natürlich gut, ohne Frage.
Also jetzt mal so die Red Bull-Brille abgenommen, muss man sagen, er ist ein guter Kicker und für euch absolut eine Verstärkung. Da kann man dann schon gehypt sein, also ist absolut gut und dass mal so ein Transfer in die andere Richtung geht, auch mal erfrischend, aber mehr loben will ich schon wieder nicht, weil der Teufel kommt schon. Okay.
Also ich gebe Vincent auf alle Fälle recht, es ist einfach ein interner Wechsel, das kann man nicht leugnen. Ich meine, es hätte theoretisch jedes andere Team sein können, wenn er unbedingt MLS spielen möchte, dass es halt direkt von Red Bull zu Red Bull ist, ist halt, ja, hat einen faden Beigeschmack, aber
macht aus seiner Sicht halt Sinn, also schon so
tausendmal lieber, dass irgendeiner von den Vereinen, die ich nicht mag, in die MLS wechselt, zu einem Verein, der mir per se eigentlich egal ist, als umgekehrt.
Mhm.
Und möchtest du dann gerade noch das Thema Trainer der Red Bulls besprechen oder möchtest du es an übernehmen als Red Bull-Fan?
Können wir ja gleich anschneiden, denn Anne hat ja jetzt auch einen neuen Trainer. Wir haben es vor ein paar Folgen schon mal die Gerüchte erwähnt und ja, der deutsche Sandro Schwarz ist jetzt Coach. Ja, wie gesagt, haben wir vor ein paar Folgen auch schon angesprochen. Er war halt in Deutschland einfach schlecht. In Moskau habe ich ihn jetzt dazu beobachtet, da war ich glaube so mittelmäßig. Mal gucken, vielleicht liegt ihm einfach der MLS-Stil mehr. Vielleicht kann er sich da einfach neu entfalten. Er ist ja ähnlich wie in Russland sehr ab von den Medien oder vom Rampenlicht, sage ich mal. Wobei in der MLS vielleicht als deutscher Trainer er schon ein bisschen mehr Fokus noch hat wie in Russland damals. Aber ja, mal gucken, wie er da dann arbeiten kann, wie ihm der RB-Stil so liegt. Muss man mal gucken. Und dann hat er mit Forsberg jetzt einen Spielmacher im Team. Leider hat er aber einen zweiten verloren, muss man leider sagen. Und dann auch noch eine sehr gefährliche Tormaschine. Das bin ich mal gespannt, wie er das ersetzen wird, aber Tom Barlow wechselt nach Chicago. Das ist hart.
Ich bin untrüstlich.
Das ist. Wie damals. Es ist so ein zweiter Alex Mühl-Abgang. Es ist. Alex Mühl damals ist schon ein tiefes Loch, glaube ich, bei euch reingerissen, aber. Und kaum war es verheilt, kommt gleich das nächste Riesenloch. Es ist einfach, ja. Mein Beileid.
Es bleibt einfach nichts erspart, ja.
Ja. Ich will aber irgendwie sehen, dass Tom Barlow irgendwie jetzt plötzlich richtig krass wird und Chicago nach oben bombt. Keine Ahnung, ich würde es so lustig finden. So ein fucking Tom Barlow. Naja, mal gucken. Dann gab es noch Miguel Berry, der von Atlanta zu LA Galaxy gewechselt ist. Dann sind hier die ganzen 1000 Draft-Spieler, die eh keiner kennt. Dann ist Gonzalo Pires von Miami zu River Plate festgewechselt, nachdem er schon ausgeliehen war. Und sonst, ich glaube, die letzten, die haben wir dann alle schon in der letzten Folge gehabt, meine ich.
Also ist gerade nur reingekommen, die Nachricht. Ich will mal einen Transfer bzw. einen Abgang mit reinschmeißen ins Feld. Und zwar müsst ihr jetzt alle ganz stark sein und jetzt war Ironie weg. Damir Greilach verlässt Real Salt Lake am Ende der Saison bzw. am Ende des Jahres. Ja, die Meldung kam gerade vor 10, 15 Minuten rein. Ist tatsächlich echt schade, weil er ist wirklich ein toller Spieler. Auch menschlich super. Zumindest das, was man von ihm hört und weiß, zeigt, dass er auch von neben dem Feld einfach ein absolut toller Spieler und toller Mensch ist. Da wünschen wir ihm natürlich nur das Beste und hoffen, dass er der MLS vielleicht in einer anderen Form, vielleicht bei einem anderen Verein erhalten bleibt. Beziehungsweise vielleicht geht es auch zurück nach Deutschland. Weiß man ja nicht. Der war ja lange Zeit auch bei Eastern Union, für die es momentan auch nicht so gut läuft. Aber da halten wir euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Und wir sind euch noch einen ganz wichtigen Trophäe schuldig, beziehungsweise ein gewisser Spieler hat ja den MVP Award gewonnen, welches wir in den letzten beiden Folgen nicht erwähnt haben. Oder liege ich falsch?
Nee, den haben wir erwähnt, letzte Folge.
Haben wir nicht erwähnt.
Doch, den hat Anne noch gesagt. Stimmt's, Anne?
Erwähne ihn jetzt einfach, damit irgendwann dieses Thema vorbei ist. Und weh, du fragst in der nächsten Folge nochmal, auf wen erwähnt haben.
Wir haben ihn in der letzten Folge nicht erwähnt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Du und deine Sicherheit. Hör dir doch mal die letzte Folge nochmal an.
Ich hab's mir angehört. Aber ich sag's jetzt einfach, Luciano Acosta hat den Titel des wertvollsten Spieler bzw. zu Englisch MVP bekommen. Okay, machen wir weiter mit Transfers. Vince, gibt's da noch was?
Nee, ich war durch.
Okay. Dann habe ich für euch da draußen eine echte gute Nachricht, und zwar für alle, die Urlaub planen möchten bzw. in den Urlaub fahren wollen, sei es jetzt Westküste, sei es Ostküste, wo auch immer, oder Kanada, soll ja auch schön sein dort. Ihr könnt jetzt morgen, nachdem die Folge online ist, euch direkt die ganzen Hotels und Flüge raussuchen, denn der Spielplan ist rausgekommen. Heißt, ihr habt jetzt endlich Planungssicherheit für euren Urlaub 2024. Anne, du hast ja letztes Jahr ein bisschen gestruggelt, weil der Spielplan natürlich später veröffentlicht wurde. Wie sieht es mit deiner Planung dieses Jahr aus? Beziehungsweise möchtest du ein Spiel deiner Red Bulls oder eines anderen MLS-Teams besuchen?
Möchten schon. Ob die Zeit klappt, ist eine andere Frage. Was wirklich interessant ist, ist, dass der Spielplan dieses Jahr echt sehr früh veröffentlicht wird. Letztes Jahr haben sie ihn nicht im Dezember veröffentlicht und letztes Jahr hatte ich ja im Dezember meine Flüge gebucht und musste da ein bisschen auf Risiko spielen. Jetzt ist er schon öffentlich, sodass man jetzt wirklich schon sehr gut planen kann. Und auch die USL hatte ihren Spielplan einige Tage zuvor schon veröffentlicht, sodass man da wirklich sich ganz gut vorbereiten kann. Und was auffällt, ist, dass die ersten Spiele schon am Wochenende 24. 25. Februar stattfinden werden. Also man fängt wieder sehr früh an und es zieht sich dann wieder bis, ich glaube, Anfang Oktober. Aber ja, seht euch gerne den Spielplan an. Da sind durchaus ein paar interessante Begegnungen mit dabei. Und das Eröffnungsspiel am 24. Februar macht die Crew. gegen Atlanta.
Genau, 21. Februar bis zum 19. Oktober. Ihr könnt natürlich alle Spiele mit dem MLS Season Pass auf Apple TV sehen. Diese Saison lag der Preis, glaube ich, bei $100. Ich denke, in der kommenden Saison wird der Preis beibehalten bleiben. Beziehungsweise, die werden den Preis wirklich nicht verändern. Playoff-Format bleibt, soweit ich weiß, gleich. Da ist mir noch nichts bekannt. Das würden wir aber auf alle Fälle nachreichen in einer der kommenden Folgen. Was aber angetastet wurde, Anne, ist unser heißgeliebter Pokal, der US Open Cup.
Ja, die MLS hat für reichlich, ich würde jetzt mal sehr diplomatisch sagen, Irritationen gesorgt. Viel eher für einen kleinen Aufstand, weil sie verkündet hatten und auch einen Antrag gestellt hatten beim US-Verband, dass sie künftig nicht mehr mit ihren MLS-Teams am US Open Cup teilnehmen, sondern dass sie die MLS Next Pro-Teams schicken würden. Was allein schon deshalb ein bisschen absurd ist, weil wenn man sich die Regularien vom US-Verband durchliest, dann steht da eben auch, dass du mit deinen Profiteams an allen entsprechenden Wettbewerben auch teilnehmen musst. Und einer dieser Wettbewerbe ist halt der US Open Cup. Und sich dann als Liga da hinstellen und sagen, nee, wir schicken da jetzt nicht mehr unsere Profiteams, wir schicken da jetzt unsere Kids hin, ist schon sehr mutig und zeigt definitiv ein gewisses Selbstbewusstsein der MLS. Was habt ihr da dazu gedacht, als ihr das gelesen habt?
Ich dachte mir halt so, hä, wieso? Also ehrlich, ich sah den Sinn nicht. Du hast ja irgendwie geschrieben, offiziell heißt ja, die Rasen wären zu schlecht bei den kleinen Teams, was ja absoluter Quatsch ist. Oder was heißt Quatsch? Vielleicht, sie sind schon schlechter, aber es ist absolut ein dummer Grund, dort auszutreten. Und anscheinend soll ja im Hintergrund wegen Apple TV und das will man mehr den Leagues Cup pushen. Anstatt den US Open Cup, finde ich absolut scheiße, da ist schon mal wieder Geld über Tradition, weil der US Open Cup hat halt einfach Tradition, er ist iconic, es ist so ein schöner Pokal und ich finde es einfach so traurig, dass man da rausgeht. Ganz ehrlich, der Leagues Cup ist so, naja, semi und US Open Cup, du hattest wenigstens mal kleinere Teams, die besser waren und es, ja, keine Ahnung, ich finde es einfach scheiße.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, der US Open Cup ist einer der ältesten Pokalwettbewerbe im Sport, beziehungsweise im Fußball. Also das zeigt natürlich schon, was der für eine Tradition hat, weil er ist ja, soweit ich weiß, älter als der DFB-Pokal und so weiter. Zu der Diskussion, ob das richtig oder falsch ist, ich meine, die MLS-Teams sollen sich mal nicht so anstellen, die treten in den ersten beiden Runden sowieso mit B- oder C-Besetzung an. Von daher verstehe ich die Sinnhaftigkeit des Antrages nicht und alle weiteren Spiele, die dann in die entscheidende Phase gehen, da spielen die auf Profirasen. Die spielen gegen USL-Teams, die auch ein Profiverein sind, ob man es glaubt oder nicht. Von daher sind da die Rasen bzw. die Anlagen auch top und die meisten Teams spielen auf Kunstrasen, was eh der größte Dreck ist. Also machen wir uns vor, Kunstrasen ist Abfall in meiner Meinung. Deswegen kann ich die Sinnhaftigkeit, wie gesagt, des Antrags nicht nachvollziehen.
Naja, es gibt schon Gründe, wo man es eventuell nachvollziehen kann. Es ist ja nicht nur der Platz als solches. Es kam ja auch oft vor, ich glaube, das ist ja immer ausgelost worden, wo denn tatsächlich gespielt wird, dass die kleinen Teams gar nicht automatisch ein Heimrecht haben, sondern teilweise ja auch in den Stadien von den in Anführungsstrichen großen Teams spielen durften oder mussten. Was durchaus ein interessanter Punkt ist, ist, dass das für die MLS sozusagen diese Spiele eher kostenspielig sind. Sie machen damit in der Regel größere Verluste und haben deshalb natürlich verständlicherweise auch weniger Lust darauf. Und im Vergleich zum Leagues Cup sind die Spiele erheblich schlechter besucht. Was in meinen Augen auch daran liegt, dass die Umsetzung des US Open Cups einfach nicht mehr geeignet ist und so ein bisschen das Interesse rausnimmt. Weil was passiert ganz oft? Dadurch, dass die MLS-Teams erst so so extrem spät in diesen Wettbewerb einsteigen, hast du halt in der Regel eh die Situation, dass zwei MLS-Teams aufeinandertreffen, die man eh ständig sieht, weil es ja so angeordnet ist, dass es sowieso ein Team eher aus der Nähe sein wird. Und dementsprechend ist es eher unrelevanter. Es gab 2021, glaube ich, war es. Nee, 22 war es. Gab es lediglich ein einziges Spiel, bei dem die Zuschaueranzahl im Stadion an die 15.000 bei einem US Open Cup heranreichte. Und das war das El Trafico. 2023 waren es zwei, darunter auch wieder das El Trafico und das Spiel von Austin. Und das schlecht besuchteste Spiel 2023 im US Open Cup von MLS-Teams war das vom New York City FC in der Red Bull Arena. Und da waren es um die 7.000 irgendwas. Also 7.417, um genau zu sein. Man sieht schon, da fehlt so ein bisschen das Interesse dann auch der Zuschauer, zu diesen Spielen zu gehen, die natürlich zum einen unter der Woche teilweise sind und zum anderen siehst du halt einfach die Partie, die, wenn du Pech hast, erst vor zwei Wochen in der MLS schon stattgefunden hat. Meine Idee wäre, aber das haben wir schon so oft auch diskutiert, dass man eben die MLS-Teams nicht erst in der dritten Runde einsteigen lässt, sondern dass man sie schon viel, viel früher einsteigen lässt, damit eben viel häufiger die Situation kommt, dass MLS-Teams halt gegen Teams spielen, die unbekannter sind oder zu denen man oft nichts mitbekommt. Allerdings muss man eben auch sagen, was eben schwierig ist, klar, so aus MLS-Perspektive kann man das da unter diesem Aspekt halt verstehen, aber was irgendwie die Verantwortung auch der MLS wäre als die große treibende Liga des US-Verbandes und auch das Aushängeschild des US-Fußballs, dass sie ja auch für die Fans von diesen kleineren Teams und vor allem auch für die Spieler dieser kleineren Teams, ist das Highlight in der Saison. Wenn sie die Möglichkeit haben, mal in so einem großen Profistadion zu spielen, gegen ein solches Team zu spielen. Mit Profistadion meine ich jetzt mal wirklich aus Perspektive von den Teams, deren Status noch Amateurstatus ist. Für die Championship-Teams, die spielen zum Teil auch in coolen Stadien, aber es gibt auch da einige, die spielen in blöden Stadien. Und für die ist es eben auch natürlich mal schön, so ein komplett anderes Stadion zu sehen, in dem sie sonst halt nie spielen würden. Und das wird jetzt komplett oder würde dann komplett rausgenommen werden.
Ja, danke für deinen Input. Dass Teams in der ersten Runde schon mitmachen sollten, stimme ich natürlich zu. Wir haben es in der Bundesliga so, auch Bundesligisten spielen auf irgendwelchen Drecksrasen, Rasen, whatever. Und sagen wir mal, die ganz kleinen Teams, die Amateurvereine, die wirklich gute Arbeit leisten und auch das alles ermöglichen, den Profifußball. So kriegen die auch mal eine Kleinigkeit zurück, wenn die gegen die ganz Großen spielen. Und ich meine, wenn du jetzt gerade mit dem Hinblick sagen kannst, du hast gegen Messi oder whatever gespielt, ist schon was verdammt Cooles, wenn du damit flexen kannst als Amateur. Ist ja genauso, wie wenn du sagen kannst, ich habe gegen die Bayern gespielt oder habe gegen Kane einen Zweikampf gewonnen. Das von sich zu behaupten, ist halt einfach was Geniales. Ich meine, wenn du USL spielst und sowieso Profi bist, dann kommt die Situation natürlich häufiger, dass du gegen irgendwelche guten Spieler spielst.
Übrigens, kleiner Fakt noch. In den letzten zwei Jahren gab es 12 Spiele, die weniger als 5.000 Zuschauer hatten. Darunter waren es auch 5 Spiele, die weniger als 2.500 Zuschauer hatten. Also ja, man muss schon die Kritik irgendwie mit dazu nehmen, dass der US Open Cup vielleicht nicht die größten Zuschauerzahlen generiert. Ich glaube, eine der Partien, die so schlecht besucht waren, war Detroit gegen Minnesota. Detroit an sich eigentlich auch in der USL durchaus ein recht gut besuchtes Team, aber an dem Tag haben sie halt das Stadion so gar nicht vollbekommen. Man muss irgendwie schon am Format arbeiten. Man kann es nicht so weiterlaufen lassen, wie es ist, weil das zieht halt nicht. Da zieht leider der Leagues Cup mehr aktuell, was vielleicht aber auch daran liegt, dass er neu ist.
Ja, und halt, du sprichst auch mehr die Latino-Bevölkerung in den USA an mit dem Leagues Cup, weil ja die Mexikaner mitspielen. Was ich aber finde, ist, beim US Open Cup, da muss man einfach höhere Preisgelder machen, dass es sich auch viel mehr rentiert. Und ich würde ihn ähnlich wie den DFB-Pokal einfach setzen, dass jedes Team von Anfang an einfach dabei ist. und halt mit den Preisgeldern auch irgendwie locken, dass die Teams auch mit ihren Stars spielen und vielleicht nur ab und zu ein paar Spiele spielen lassen, die ein bisschen mehr Spielzeit brauchen. Weil halt einfach so ein Pokalwettbewerb interessanter gemacht wird. Und normalerweise lieben ja Amis K.O.-Spiele und man muss das irgendwie auch mehr so bewerben, dass es so ein K.O.-Spiel ist und der Pokal wichtiger ist. Man hat ihn ein bisschen vernachlässigt und er wurde langweilig, ja. Aber ich finde, da muss unbedingt ein Upgrade her, weil ich finde es so schade, dass der jetzt eigentlich so mehr oder weniger irrelevant wird.
Allerdings hat die MLS extrem viel Kritik für diese Idee bekommen. Ich hatte ja schon gesagt, sie haben einen Antrag sozusagen an den US-Verband gestellt. Und der US-Verband hat dann, ich glaube, eine Woche später oder so geantwortet und hat diesen Antrag abgelehnt. Eben auch unter dem Aspekt, dass wenn du eine Profiliga bist, dann musst du dich halt an bestimmte Kriterien halten. Und eines dieser Kriterien ist halt, dass du an diesen Wettbewerben teilnimmst. Die MLS hat jetzt eine neue Idee. Und übrigens haben auch andere Ligen auf den Vorschlag der MLS reagiert, natürlich negativ reagiert, weil das auch für sie einen schlechte Einflüsse hätte, mit Sicherheit. Und die USL zum Beispiel hat sich da auch recht öffentlich wieder zu geäußert. Und auch da kam schon wieder ins Gespräch Auf- und Abstieg. Aber das ist ja da schon lange im Gespräch und da geht man schon auch konkreter an die Planung. Bei der MLS, da ging natürlich nicht. Die haben eigentlich nicht so groß das Interesse, Auf- und Abstieg zu machen. Allerdings im Zusammenhang mit dem US Open Cup, nachdem ihr Vorschlag oder ihre Bitte abgelehnt wurde, ist jetzt plötzlich doch Auf- und Abstieg wieder ein Thema. Aber natürlich nicht mit der USL, weil das ist ja eine andere Liga und da geht es natürlich auch um sehr, sehr viel Geld, sondern offensichtlich überlegt man jetzt, ob man eine Art Auf- und Abstiegssystem mit der MLS Next Pro machen könnte, was auch ein bisschen absurd wäre, weil dann hast du halt einfach nur die Zweitvertretung und dann tauschst du halt einfach irgendwie darunter nur ein bisschen aus. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, ja, bashen sich jetzt der US-Verband und die MLS so ein bisschen vor sich hin. Da wird es mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch ein paar Statements geben. Was auch interessant gewesen wäre, ist überhaupt die Frage, wie setzt man das überhaupt um, wenn die MLS Next Pro Teams an dem Wettbewerb teilgenommen hätten und die MLS Teams nicht mehr? Weil wie würde man zum Beispiel verhindern, dass sich dann ein MLS Team sagt, ne Moment mal, wir haben keine Chance mehr auf beispielsweise auf die Playoffs, ganz, ganz schlechter Start in der Saison. Wir holen uns trotzdem noch einen Zugang für die Champions League, indem wir einfach den US Open Cup gewinnen und indem wir unsere besten Spieler immer quasi als MLS Next Pro Spieler auflaufen lassen im US Open Cup. Wäre ja theoretisch rechnerisch oder wäre möglich gewesen. All solche Gedankenspiele gab es schon, bevor es die Antwort vom US-Verband gab. Wie das tatsächlich dann sauber umgesetzt werden würde, dass es dann auch fair ist. Mal sehen, da wird noch was kommen, mit Sicherheit in den nächsten Wochen. Und das Thema ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Zumal ja der Wettbewerb dann jetzt auch im März, glaube ich, die ersten Runden dann wieder starten werden.
No. Ja, vielen Dank für den Input. Habt ihr noch was?
Nö.
Okay. Wir wünschen euch, je nachdem, wann die Folge kommt, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024 oder wenn wir bereits 2024 haben, natürlich auch nur das Beste und hoffe, ihr habt ein tolles Jahr 2023 gehabt. Für uns auf alle Fälle war es auch aus Podcast-Sicht mal wieder super. Wir bedanken uns, dass ihr so zahlreich unsere Folgen angehört habt und hoffen natürlich, dass ihr auch im kommenden Jahr wieder Woche für Woche reinhört, wenn es heißt MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Habt ihr noch was, ihr zwei?
Schickt uns gerne mal eure Ideen, wie man den US Open Cup interessanter gestalten könnte oder was eure Ansicht ist zu der Entscheidung oder zu der Bitte der MLS. Gab ja doch einiges an Diskussionen dazu. Ansonsten erfolgreichen guten Rutsch und ja, erfolgreichen Start in das neue Jahr. Die Folge kommt nämlich noch in diesem Jahr raus.
Genau. Ah, sehr schön, okay. Wenn du es nicht schaffst, dann kommt sie halt Ende 24. Kann man leider auch nicht ändern. ja gut, dann bedanke ich mich. Und wir hören uns dann wieder im Januar auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao.
Good fight, good night.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.